Liebe Gemeinde, atemlos und mit gesenktem Kopf tritt der 13-Jährige ins Haus. Er sollte schon vor einer Stunde wieder da sein, so war es abgemacht. Jetzt ist es 8:30 und die erste Frage, also abends 8:30 und die erste Frage, mit der er empfangen wird, lautet: Jetzt bin ich aber gespannt, wie du das erklären willst. Er muss sich rechtfertigen. Andere Situation, abends 11:00. Der Vater des Jungen, der Ehemann, schleicht nochmal zum Kühlschrank, um sich das letzte Mettwurstbrot des Tages zu gönnen. Und während er leise die Kühlschranktür öffnet, geht plötzlich das Licht in der Küche an. Und seine kalorienbewusste Ehefrau steht im Raum und fragt ihn: Na, was willst du denn um diese Zeit noch am Kühlschrank? Und er muss sich rechtfertigen. Er wird zur Rechenschaft gezogen. Wer sich rechtfertigen muss, ist in der Defensive. Er braucht Argumente, aber er weiß nicht, ob die überzeugen. Wer sich verteidigt, klagt sich an, sagt ein deutsches Sprichwort. Das stimmt aber auch nicht immer. Im Letzten kommt es auf die Instanz an, vor der wir uns rechtfertigen müssen. Manche Instanzen sind harmlos und andere nicht. Aber vor einer Instanz muss sich jeder Mensch rechtfertigen. Und vor dieser Instanz entscheidet sich alles. Und damit haben wir ein echtes Problem. Denn gerade vor dieser Instanz kann sich keiner rechtfertigen. Hiob hat das mit Schrecken begriffen. Hiob sagt das in Kapitel 9, Vers 2 und 3. Ja, ich weiß sehr gut, dass es so ist. Und dass ein Mensch nicht Recht behalten kann gegen Gott. Hat er Lust, mit ihm zu streiten, so kann er ihm auf 1000 nicht eins antworten. Hiob 9. Und später hat es Hiob dann doch versucht, mit Gott zu rechten, aber er ist kläglich gescheitert. Sie können das nachlesen in Hiob Kapitel 40, wo Hiob dann schließlich einsieht: Siehe, ich bin zu gering. Hiob 40, Vers 4, was soll ich antworten? Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Das heißt, ich will die Klappe halten auf Deutsch. Einmal habe ich geredet und will nicht mehr antworten. Ein zweites Mal geredet und will es nicht wieder tun. Und dann nochmal Hiob 42, da sagt er in Vers 5, ich hatte von dir nur vom Hören sagen vernommen, Gott, aber nun hat mein Auge dich gesehen. Das heißt, jetzt habe ich dich wirklich verstanden. Und darum spreche ich mich schuldig und tue Buße in Staub und Asche. Aber das ist diese entscheidende Erkenntnis. Ich will meine Hand auf meinen Mund legen. Ich habe nichts, womit ich mich vor Gott rechtfertigen könnte. Diese Situation von Hiob wird Paulus dann vor Augen gehabt haben, als er in Römer 3, und damit steigen wir jetzt wieder in unseren Text ein, der uns letztes Mal schon beschäftigt hat und der uns auch in 14 Tagen nach dem evangelistischen Gottesdienst nochmal beschäftigen wird. Römer 3, Vers 19, wo Paulus sagt: Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind. Also es verurteilt alle. Und dann kommt es, damit jeder Mund verstopft werde. Das heißt, damit alle kapieren, sie können sich vor Gott nicht rechtfertigen. Und alle Welt vor Gott schuldig sei. Jeder Mund wird verstopft. Das hat Hiob begriffen. Wir haben keine Chance zur Rechtfertigung. Keine. Jeder Mensch steht in einer Beziehung zu seinem Schöpfer, ob er das zugibt oder nicht, ob er das wahren will oder nicht. Und das ist einfach eine Tatsache. Und jeder Mensch wird von seinem Schöpfer zur Rechenschaft gezogen. Das ist auch eine Tatsache, ob er das will oder nicht. Und die Schlüsselfrage lautet: Wie komme ich damit klar? Was kommt dabei raus, wenn mein Schöpfer mich zur Rechenschaft zieht? Und genau an diesem Punkt ist die Reformation damals aufgebrochen. Genau an diesem Punkt. Als Luther merkte, was mir die Kirche anbietet, also damals die katholische Kirche, für meine Rechtfertigung vor Gott, das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht, das reicht nicht. Luther hat mal gesagt: Könnte ich glauben, dass Gott nicht zornig über mich ist, ich würde vor Freude einen Kopfstand machen. Aber er konnte es da noch nicht glauben, dass Gott nicht zornig über ihn wäre. Wie bekomme ich wirklich einen gnädigen Gott? Und so wurde die Frage der Rechtfertigung zur Schlüsselfrage der Reformation. Und später hat Luther dann in einer Predigt gesagt: Die Kirche steht, wenn dieser Artikel steht, Der Artikel der Rechtfertigung. Und wenn er fällt, dann fällt die Kirche. Zitat Ende. Das heißt, eine Kirche, eine Gemeinde, die in der Rechtfertigung nicht klar ist, die hat ausgedient. Die hat keinen Bestand. Ab morgen kommt eine Schrift in die Buchhandlung. Ihr habt da schon mal so eine Art Vorabdruck bekommen. Von der EKD herausgegeben, also von der Evangelischen Kirche in Deutschland, Zentrale hier, ist der in Hannover, Rechtfertigung und Freiheit. Da geht es um den Versuch, evangelisch wieder in Erinnerung zu rufen, gerade auch im Hinblick auf das Lutherjubiläum 2017. Was bedeutet eigentlich Rechtfertigung? Und diese EKD-Schrift schleicht um das Thema herum wie die Katze um den heißen Brei. Und es ist hier manches Richtige gesagt in dieser Schrift, aber es fällt auf, dass man alles versucht, um den anstößigen Kern des Problems, ja, wie will man das anders nennen, zu entschärfen. Meine kleine Kostprobe. Da heißt es, Luther lebte in einer Welt, in der Gott als Gerichtsherr über das Leben von Menschen urteilt, Sünde und Schuld straft. Luthers Frage lautet, mit welchen Gaben kann der Mensch seine Schuld vor Gott bezahlen? Wie kann er so leben, dass er der Strafe für nicht bezahlte Sünde und Schuld entgeht? Und dann sagt diese EKD-Studie, damals habe die Vorstellung gegolten, dass Gott alle Menschen zur Rechenschaft zieht. Damals habe die Vorstellung gegolten, auf Seite 25. Und dann auf der nächsten Seite wird der Leser aber beruhigt. Da heißt es, die heutige Mehrheitsfrömmigkeit hat diese Frage nicht mehr. Und heute sei das übersteigerte mittelalterliche Bild von Gott als einem Gerichtsherrn, der wie ein absolutistischer Monarch unumschränkt herrscht, tief problematisch geworden. Das ist ja mal gut, möchte man denken. Und damit wird uns suggeriert, diese verzweifelte Suche nach dem gnädigen Gott, die können wir getrost abblasen mit kirchenamtlicher Genehmigung. Ja? Das war nur damals für die Menschen wichtig. Das war gewissermaßen eine Zeiterscheinung des Mittelalters und des Spätmittelalters und dann auch der Reformationszeit. Inzwischen sind wir ja über diese Frage nach dem gnädigen Gott längst hinaus. Also diese EKD-Studie suggeriert, dass der Mensch sich vor seinem Schöpfer rechtfertigen muss, dass der Mensch als Angeklagter wegen seiner Sünde vor Gott steht. Das stimmt gar nicht wirklich, das ist gar nicht so. Das war nur das subjektive Empfinden zu Luthers Zeiten. Und heute im 21. Jahrhundert, da hat der Mensch ganz andere Fragen. Da fürchtet er sich nicht mehr vor der Hölle, da fürchtet er sich nur vor der Hölle auf Erden hier. Und deswegen muss die neue Rechtfertigungslehre darauf antworten. Und der Rest dieses Buches ist dann ein einziger krampfhafter Versuch, mit manchem Richtigen auch, was dann gesagt wird, und unter Berufung auf die Reformation und mit teilweise frommen Worten, am Ende etwas völlig anderes zu sagen als die biblische Rechtfertigungslehre und als die Reformatoren gesagt haben. Das ist typisch Mensch. Wir versuchen uns immer rauszureden vor Gott. Sogar noch in kirchlichen Denkschriften zur Rechtfertigung versuchen wir nachzuweisen, dass wir uns eigentlich gar nicht rechtfertigen müssen. Und um das Elend vollständig zu machen, gab es vorletzte Woche in Idea dazu einen Kommentar. Und da schrieb der Direktor der Evangelistenschule Johanneum in Wuppertal, der zugleich Vorsitzender der Konferenz missionarischer Ausbildungsstätten in der EKD ist und im Vorstand des Gnadauer Gemeinschaftsverband, der schrieb da, man kann sich über diesen EKD-Text nur freuen. Das setzte dem fast dann die Krone auf. Und Paulus stellt sich all diesen Fluchtversuchen jetzt in den Weg. Und er sagt, Leute, wacht endlich auf. Auch mit 20 kirchlichen Denkschriften ändert ihr nichts an eurer Situation vor Gott, wie sie wirklich ist. Und dadurch, dass ihr Gottes Zorn wegschreibt, habt ihr Gottes Zorn noch nicht weggeschafft. Nein, es gilt, was hier steht in Vers 19. Wir wissen aber, dass das Gesetz alles, was es spricht, zu denen sagt, die unter dem Gesetz sind, damit jeder Mund verstopft werde und alle Welt vor Gott schuldig sei. Alle Welt ohne Ausnahme heißt das. Weil aus Werken des Gesetzes, also durch seine eigenen religiösen Leistungen, kein Fleisch vor ihm gerechtfertigt werden kann. Denn durch das Gesetz kommt Erkenntnis der Sünde. Das ist, was das Gesetz leistet. Das ist starker Tobak. Und als Paulus das formuliert, da ist das Ergebnis, wir haben das ausführlich hier miteinander studiert, einer langen, ausführlichen Argumentation von Kapitel 1, 18 bis 3, 20. Jeder Mensch unter dem Zorn Gottes. Und Vers 19 sagt so schön, jeder muss sich vor Gott rechtfertigen. Alle Welt ist vor Gott schuldig, jeder muss sich rechtfertigen. Und Vers 20 sagt, keiner kann sich rechtfertigen. Das ist das Dilemma. 19 sagt, jeder muss sich rechtfertigen. 20 sagt, keiner kann sich rechtfertigen. Puh, und dann ist Vers 21 das Tor in die Freiheit. Jetzt aber Ich erinnere nochmal an das Zitat von Martin Lloyd-Jones. Dank Gott für die Abers in der Bibel. Thank God for the buts in the Bible. Das ist jetzt so ein But. Jetzt aber ist außerhalb des Gesetzes die Gerechtigkeit Gottes offenbar gemacht worden, die von dem Gesetz und den Propheten bezeugt wird, also angekündigt wird, nämlich die Gerechtigkeit Gottes durch den Glauben an Jesus Christus, die zu allen und auf alle kommt, die glauben. Nämlich glauben an Jesus. Und wir hatten gesehen letzten Sonntag, das müssen wir hier nur noch mal kurz in Erinnerung rufen, erstens, das Kreuz ist die Initiative des Vaters, der uns seine Gerechtigkeit schenkt. Das Kreuz ist die Initiative des Vaters, der uns seine Gerechtigkeit schenkt. Gottes Antwort auf Gottes Zorn ist Gottes Gerechtigkeit. So einfach ist das. Viermal taucht dieser Begriff Gerechtigkeit Gottes in diesen Versen auf. Gott hat diese Gerechtigkeit am Kreuz manifestiert, offenbart. Er hat sie zugänglich gemacht. Er hat sie angeboten. Er hat sein Geschenk ins Schaufenster gestellt. Gottes Gerechtigkeit ist Gottes Geschenk für alle, die an Jesus glauben. Und deswegen hat Luther sie auch passive Gerechtigkeit genannt, weil er sagt, ich kann sie nur geschenkt bekommen, ich kann sie nicht erarbeiten, es ist eine passive Gerechtigkeit, ich kann mich selber nicht gerecht machen. Und wir hatten gesehen auch letzten Sonntag, worin dieses Geschenk besteht, nämlich Gottes Gerechtigkeit rechtfertigt uns. Das hatten wir gesehen in Vers 24, sodass sie ohne Verdienst gerechtfertigt werden durch seine Gnade. Und im Vers 26 nochmal, damit Gott selbst gerecht sei und zugleich den Rechtfertige, der aus dem Glauben an Jesus ist. Also Gottes Gerechtigkeit, Gottes Geschenk der Gerechtigkeit rechtfertigt uns, spricht uns gerecht, erklärt uns für gerecht. Dieser Begriff kommt eindeutig aus dem Rechtswesen, aus der Justiz. In dem Abschnitt davor, 1,18 bis 3,20, hatten wir ja erfahren, wir stehen alle, das war auch Justiz, unter Gottes Urteil. Wir stehen alle unter Gottes gerechter Verurteilung, jeder von uns, jeder, ohne Ausnahme. Aber Gott rechtfertigt uns. Das heißt, Gott erklärt uns für gerecht, obwohl wir ungerecht sind in uns selbst. Das meint das. Gott spricht uns frei, obwohl wir in unserer Schuld gefangen sind und den Tod verdient hätten. Das meint das. Gott adoptiert uns als Kinder, obwohl wir bis dahin seine Feinde waren. Das meint das. Gott hüllt uns ein in seine Gerechtigkeit, obwohl wir in uns voller Ungerechtigkeit stecken. Aber er erklärt uns für gerecht und er hüllt uns ein in seine Gerechtigkeit. Gott begnadigt uns, obwohl wir die Todesstrafe verdient hätten. Das ist Vers 24. Gott begnadigt uns. Wir werden ohne Verdienst gerechtfertigt durch seine Gnade. Er begnadigt uns, obwohl wir die Todesstrafe verdient hätten, und Gott erlöst uns. Das hatten wir auch letzten Sonntag gesehen. Er kauft uns frei, obwohl wir schon schnurstracks auf dem Weg Richtung Hölle waren. Das ist der zweite Teil von Vers 24. Aufgrund der Erlösung werden wir gerechtfertigt, aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Und wir hatten gesehen, Erlösung bedeutet, Gott kauft den Sünder frei vom Sklavenmarkt. Das Bild Erlösung kommt vom Sklavenmarkt. Die Sklaven werden freigekauft, losgekauft. Und dabei muss was bezahlt werden, ein hoher Preis. Ein hoher Preis bei diesem Freikauf. Und die Frage ist, wer bezahlt den Preis? Wer bezahlt den Preis für dein Leben? Und womit bezahlt er den Preis? Und die Antwort, die steht jetzt in Vers 25. Und dieser Vers, das heißt eigentlich nur seine erste Hälfte, wird uns für den Rest dieser Predigt beschäftigen. Sie können also getrost sein, wir werden nur den ersten Teil von Vers 25 auslegen. Wie wird der Preis bezahlt und wer bezahlt ihn? Es ist der Vater selbst, der den hohen Preis zahlt, den unser Freikauf kostet, indem er seinen eigenen Sohn in die Welt kommen lässt. Und das meint Vers 24 gerechtfertigt aufgrund der Erlösung. Das gehört ganz eng zusammen, Rechtfertigung und Erlösung. Weil Gott uns freikauft, weil Gott uns erlöst, kann er uns frei sprechen. Kann er uns rechtfertigen? Das ist Vers 24. Weil Gott uns frei kauft, Erlösung, kann er uns frei sprechen, Rechtfertigung. Und durch diesen Freispruch bekommen wir einen ganz neuen Status, eine ganz, ganz neue Stellung vor Gott. Das ist so herrlich. Ich erinnere nochmal an Napoleons Rekruten, der von einer Minute auf die andere vom Rekruten zum Offizier ernannt wurde, weil Napoleon das gesagt hat. Und er hat jetzt einen ganz neuen Status, weil er es gesagt hatte. Und so ernennt Gott uns zu seinen Kindern. So erklärt Gott uns für gerecht. So spricht Gott uns rechtsgültig frei. Und dieser Prozess der Rechtfertigung geht von Anfang an vom Vater aus. Das hatten wir betont, das Kreuz, das war das Erste, ist die Initiative des Vaters, der uns seine eigene Gerechtigkeit schenkt. Und jetzt fragen wir, und das ist unser Punkt heute, wie macht er das? Wie macht er das? Wie kann er das? Und die Antwort steht in Vers 25. Also wir nehmen nochmal den Schluss von 24. Durch seine Gnade rechtfertigt er uns aufgrund der Erlösung, die in Christus Jesus ist. Ihn hat Gott für den Glauben hingestellt als Sühnopfer in seinem Blut. Und wenn wir diesen Satz verstanden haben, dann sind wir ausgerüstet. Und deswegen wollen wir uns um diesen Satz heute nur noch bemühen. Ihn hat Gott für den Glauben hingestellt, man könnte auch übersetzen, öffentlich hingestellt, als Sühnopfer oder als Gnadenthron in seinem Blut. Also die Initiative des Vaters, kann man sagen, erfüllt sich im Kraftakt des Sohnes. Und das ist unser zweiter Punkt. Das Kreuz ist nicht nur die Initiative des Vaters, sondern zweitens, das Kreuz ist der Kraftakt des Sohnes. Und schauen Sie hin, immer noch ist es der Vater, der handelt. Das Subjekt von Vers 25 ist zunächst noch Gott. Ihn, nämlich Jesus, hat Gott für den Glauben öffentlich hingestellt. Man könnte dieses Verb im Griechischen übersetzen, er hat ihn bestimmt zum Sühnopfer. Er hat ihn öffentlich aufgestellt, plakativ öffentlich aufgestellt als Sühnopfer. Das ist beides eine mögliche Übersetzung. Und bitte nochmal, damit wir das niemals verwechseln. Der Vater muss nicht durch den Sohn besänftigt werden, sondern es ist die Initiative des Vaters in seiner Liebe. Gott selbst gibt sich selbst, um uns vor sich selbst zu retten. Das ist Rechtfertigung. Gott selbst gibt sich selbst, um uns vor sich selbst, das heißt vor seinem gerechten Gericht, zu retten. Und dazu ist ein Kraftakt nötig, weil unsere Schuld so groß ist und weil Gottes Heiligkeit so vollkommen ist. Darum ist ein Kraftakt nötig, den Jesus am Kreuz vollbringt. Und jetzt fragen wir weiter. Worin besteht nun dieser Kraftakt? Was muss der Sohn tun? Was will der Sohn tun? Ich sage Ihnen, dieser Vers 25, der gehört zu den wichtigsten einzelnen Versen der Bibel überhaupt. Alle Bibelverse sind wichtig, aber der gehört zu denen, die auch ziemlich bekämpft worden sind. Schlachter übersetzt, Gott hat ihn zum Sühneopfer bestimmt. Eine ältere Lutherübersetzung sagt, Gott hat ihn als Gnadenthron aufgestellt. Und ich habe Ihnen extra mal das griechische Wort, das heißt in der Umschrift natürlich, hier aufgeschrieben, was dort steht bei Paulus, nämlich er hat ihn hingestellt als Hilasterion in seinem Blut. Wir müssen genau rauskriegen, was mit dem Hilasterion gemeint ist. Wir begeben uns jetzt gewissermaßen auf Spurensuche. Dieser Begriff Hilasterion ist ziemlich selten im Neuen Testament. Er ist die griechische Übersetzung für das hebräische Kaporet. Also wenn im hebräischen Kaporet steht, damit ist der Gnadenthron auf der Bundeslade gemeint, dann steht in der griechischen Übersetzung Hilasterion. Und jetzt ahnen Sie auch, warum Dr. Apel in der Lesung 3. Mose 16 vorgelesen hat. Das Hilasterion war im Alten Testament der Sühnedeckel auf der Bundeslade. 3. Mose 16. Also Luther übersetzt das sehr richtig mit Gnadenthron. Ich erinnere noch mal dran, das stand dort verborgen im Allerheiligsten, die Bundeslade. Und Gott sagt durch Mose dann zu Aaron, sage deinem Bruder, dass er nicht zu jeder Zeit in das Heiligtum gehe hinter den Vorhang, vor den Gnadenthron, der auf der Lade ist, damit er nicht sterbe, denn ich erscheine auf der Wolke über dem Gnadenthron. Also der Gnadenthron, dieser Deckel auf der Bundeslade, die Kaporet, hebräisch, das Hilasterion, griechisch, ist dieser Sühnedeckel. Und Benedikt Peters hat mir noch die Beobachtung gezeigt, dass die Endung Erion im Griechischen immer einen Ort beschreibt. Also Phylakterion zum Beispiel beschreibt das Gefängnis. Und Hilasterion, sagt Benedikt Peters, kann man dann gut übersetzen mit Sühneort. Den Sühneort. Den Gnadenthron. Was passierte dort am großen Versöhnungstag an diesem Gnadenthron? Da wurde das Blut von Opfertieren drangesprengt. Der hohe Priester hat das Blut genommen von den Opfertieren und hat sie drangesprengt an diesen Gnadenthron. Das haben wir auch gehört in der Lesung 3. Mose 16, Vers 15, nur noch mal als Beispiel. Danach soll er den Bock, das Sündopfer des Volkes, schlachten und sein Blut hineinbringen hinter den Vorhang, also der hohe Priester, und soll mit seinem Blut tun, wie er mit dem Blut des Stieres getan hat, und etwas davon auch sprengen gegen den Gnadenthron und vor den Gnadenthron. Das war der symbolische Akt am großen Versöhnungstag. Also halten wir das fest. Der Gnadenthron war der Ort, an dem die Versöhnung zwischen Gott und Mensch besiegelt wurde. Das war der Gnadenthron. Öffentlich hingestellt, sagt Paulus jetzt, im Alten Testament geschah es im Verborgenen. Und jetzt, wo es vollendet ist, zieht Gott den Vorhang weg und macht es öffentlich, diesen Gnadenthron. Das war der Ort, an dem die Versöhnung zwischen Gott und Mensch besiegelt wurde, indem man das Blut des geschlachteten Opfertieres da dran sprengte. Der Gnadenstuhl war der Ort der Sühnung mittels des Blutes. Und Paulus sagt, das ist jetzt Jesus. Ihn hat Gott jetzt nicht mehr im Verborgenen des Allerheiligsten, sondern öffentlich hingestellt als Gnadenthron. Das Kreuz von Jesus ist der Sühneort. Das Kreuz von Jesus ist der Gnadenthron. Und jetzt weiter, auch in Rom, wo dieser Römerbrief zum ersten Mal gelesen wurde, da war durch die Synagogen und durch die hebräischen Schriften bekannt, was am großen Versöhnungstag in Israel passiert. Das heißt, Jesus am Kreuz, das ist der Gnadenthron, den Gott öffentlich ausstellt. Und was ist dort passiert? Den hat Gott hingestellt, lesen wir weiter, als Gnadenthron, als Hilasterion in seinem Blut. Das ist jetzt ganz wichtig, dass wir das richtig verstehen. Das Blut ist die Metapher, ist das Bild für den Opfertod Jesu. Und jetzt merken Sie, wie das zusammenkommt. So wie der hohe Priester das Blut des Sündenbocks an den Gnadenstuhl sprengte, an den Gnadenthron sprengte, an diese Platte, diesen Ladendeckel auf der Bundeslade. So hat Jesus sein eigenes Blut an das Kreuz gesprengt. Er hat es dort am Kreuz vergossen. Das heißt, er hat am Kreuz sein eigenes Leben für uns geopfert und dahingegeben. Und sehen Sie jetzt, wie auf wunderbare Weise im Kreuz Jesu alles zusammenkommt, was zu unserer Rettung wichtig ist. Das ist ein großes Wunder. Jesus ist zugleich der Gnadenthron und das Blut, das an diesen Gnadenthron gesprengt wird. Das ist das Aufregende hier. Jesus ist zugleich der Ladendeckel, das Hilasterion in seinem Blut. Und das Blut, das an diesen Ladendeckel gesprengt wird. Das heißt, und das müssen Sie jetzt ganz genau mitnehmen, Jesus ist der Gnadenthron. Er ist der Ort, an dem die Sühne geschieht. Und das war das Symbol dieser Ladendeckel für die Gegenwart Gottes. Haben wir doch gelesen in 3. Mose 16. Hier ist Gott symbolisch gegenwärtig. Ich erscheine über dem Gnadenthron, sagt Gott. Also Jesus ist der Gnadenthron. In Jesus kommen Gott und Mensch zusammen. Der Gnadenthron, Jesus, ist die Instanz, vor der das Opfer gebracht wird. Er ist die Instanz, vor der man sich rechtfertigen muss. Wir könnten auch einfach sagen, Jesus ist der Richter. Er ist das Hilasterion. Er ist der Gnadenthron. Er ist die Gegenwart Gottes. Und Jesus ist zugleich der hohe Priester, der das Opfer bringt, und das Opfer selbst, das Blut. Die Strafe, die der Richter erhebt, bezahlt Jesus mit seinem eigenen Blut. Gnadenthron in seinem Blut. Er wird selbst der Sündenbock für uns. Es ist sein Blut, was vergossen wird. Er sühnt unsere Schuld. Er vergießt sein Blut für dich und für mich. Er nimmt deinen und meinen Platz ein an diesem Kreuz. Und dadurch geschieht hier am Kreuz dieses Wunder. Hier wird nämlich Gottes heilige, gerechte Forderung nach Bestrafung der Sünde durch Gottes eigenen Sohn erfüllt, der sein vollkommenes Leben für uns als Opfer in die Waagschale wirft. Das ist das Wunder des Kreuzes. Gottes heilige, gerechte Forderung, dass Sünde bestraft werden muss, wenn Gott Gott bleiben soll, wird erfüllt durch Gott in seinem eigenen Sohn, der sein vollkommenes Leben als Opfer für uns in die Waagschale wirft. Verstehen Sie das Wunder? Gott selbst gibt sich selbst, um uns vor sich selbst zu retten. Das ist das Kreuz. Vielleicht erinnern Sie sich noch, einige von Ihnen wenigstens, an Olympia 1972 in München. Die palästinensischen Terroristen hatten israelische Sportler als Geiseln genommen. Und damals, an diesem dramatischen Vormittag, da hat sich der deutsche Innenminister Hans-Dietrich Genscher zum Austausch angeboten für die Geiseln. Er hat gesagt, nehmt mich und lasst die Geiseln frei. Und die palästinensischen Terroristen haben das abgelehnt. Vielleicht hätten sie es eher angenommen, wenn Genscher selbst Israeli gewesen wäre, aber sie haben es abgelehnt. Sie hat gesagt, der kann nicht für die sprechen. Und so ist der Austausch nicht zustande gekommen. Und am Ende sind dann die 10 verbliebenen Geiseln, die zu dem Zeitpunkt noch gelebt hatten, alle ermordet worden. Jeder Vergleich hinkt, das ist klar. Aber das eine will ich Ihnen daran zeigen. Wir Menschen sind Geiseln der Sünde. Und im Gegensatz zu den israelischen Sportlern damals sind wir nicht hilflose Opfer, sondern wir sind Geiseln durch eigene Schuld. Geiseln durch unser eigenes Vergehen. Und so wie der Innenminister sich zur Verfügung stellte, als Stellvertreter für unschuldige Opfer, so hat Jesus sich zur Verfügung gestellt zum Austausch für rebellische Täter. Er hat noch viel mehr getan. Er hat sich zur Verfügung gestellt zum Austausch für rebellische Täter. Und der Vater hat dieses Opfer angenommen, denn es war sein eigener Plan, es war seine eigene Initiative. Und deshalb hat der Vater dieses Opfer des Sohnes angenommen. Und der Sohn hat dieses Opfer freiwillig gebracht. Das macht das Neue Testament wieder und wieder deutlich, dass Jesus das freiwillig gemacht hat. Er hat mal gesagt, niemand nimmt mein Leben von mir, sondern ich gebe es freiwillig. Und nur so wurde dann beides eben möglich, dass Gott Gott bleibt, dass Gott seine Heiligkeit wahrt und dass Gott uns Menschen, obwohl er seine Heiligkeit wahrt, trotzdem nicht vernichten muss. Dass er mich und dich nicht in die Hölle schicken muss. Und so wird das Kreuz zum Hilasterion. So wird das Kreuz zum Gnadenthron, wo hier beides zusammenkommt. Der Ladendeckel und das Blut. Der Richter und der Retter. Gottes Heiligkeit, der Genüge getan werden muss, und Gottes Liebe, die sich opfert, um die Sühne zu leisten. Gott, der zu versöhnen ist, und Gott, der selbst versöhnt. Gottes strafende Gerechtigkeit, die wir verdient haben, und Gottes rettende Gerechtigkeit, die er uns aus Gnade schenkt im Blut von Jesus Christus, in seinem Opfer. Das ist das Wunder. Und Paulus sagt, du sieh genau hin. Sieh genau hin, Jesus als Gnadenthron in seinem Blut. Das ist Gottes Antwort auf Gottes Zorn. 64 Verse lang, ich habe das extra nochmal nachgezählt, hatte Paulus vorher beschrieben und bewiesen, warum wir alle unter dem gerechten, heiligen Zorn Gottes stehen würden. 64 Verse lang. 1,8 bis 3,20. Und hier in diesen Versen, da zeigt er uns jetzt das einzige Gnadenmittel, das den heiligen Zorn Gottes, den gerechten Zorn Gottes stillen kann. Das einzige Gnadenmittel, das seiner Gerechtigkeit Genüge tun kann. Das einzige Gnadenmittel, das seiner Heiligkeit entsprechen kann. Es ist das Mittel, das der Vater selbst erdacht hat. Das Kreuz ist die Initiative des Vaters. Und für das der Vater zusammen mit seinem Sohn selbst den Höchstpreis bezahlt hat. Unfassbar. Das Kreuz ist die Initiative des Vaters, der uns seine Gerechtigkeit schenkt. Und das Kreuz ist der Kraftakt des Sohnes, der der Gerechtigkeit des Vaters, der der Heiligkeit des Vaters Genüge tut. Wunder über Wunder. Und damit sind alle Einwände abgewiesen. Opfer und Sühne, das wäre doch Heidentum und finstere heidnische Religion. Da gibt es doch auch Menschenopfer, sagt man dann. Nein, da gibt es ganz klaffende, gravierende Gegensätze. Heidnische Götter sinnen auf Rache. Aber Gottes Zorn ist nicht die Folge von Rache, sondern die Folge seiner Heiligkeit. Gottes Zorn ist die Folge seiner Vollkommenheit. Gottes Zorn ist die zwingende Folge dessen, dass er Gott ist. Und deswegen kann Gott Sünde nicht dulden. Und deswegen muss Gott Sünde ahnden. Und der andere Gegensatz, heidnische Götzen fordern Opfer von Menschen. Aber der lebendige Gott ergreift selbst die Initiative. Er fordert nicht Opfer von Menschen, sondern er gibt sich selbst zum Opfer dahin in seinem eigenen Sohn Jesus Christus. Und jetzt noch etwas Geniales. Jesus kommt nicht nur als Gottes Sohn auf die Welt, der ohne Sünde ist, als vollkommenes Opfer, ja, das auch. Aber Jesus wird gleichzeitig Mensch. Das heißt, er tritt auf unsere Seite. Er tritt auf deine Seite und auf meine Seite. Und darum kann er dein und mein Stellvertreter werden, dort am Gnadenstuhl. Darum ist er nicht nur Gott auf dem Gnadenthron, sondern er ist auch das Opfer, er ist das Blut. Er wird einer von uns, aber ohne Sünde. Er wird Mensch und kann deshalb auf unsere Seite treten, unser Stellvertreter werden. Er wird einer von uns, er wird Mensch. Genscher konnte nicht Israeli werden, aber Jesus wurde Mensch. Und darum kann er unsere Schuld auf sich nehmen und für uns, dem Vater, das vollkommene Opfer bringen. Ihr Lieben, darüber kann man nur staunen. Das ist so genial, das kann sich nur Gott ausgedacht haben. Und so kann Jesus das vollkommene Opfer bringen und der Vater begnadigt uns. Gott selbst gab sich selbst, um uns vor sich selbst zu retten. Und so ist das Kreuz der Sühneort, an dem Gottes Zorn gestillt wird. Der Sühneort, an dem Gottes Gerechtigkeit Genüge getan wird. Und Sühne bedeutet dann hier auch Gottes Zorn befrieden, Gottes Zorn stillen, Gottes heiligen, notwendigen, gerechten Zorn über unserem Leben abwenden, weil Jesus sein Leben als Opfer in den Tod gegeben hat. Und dafür steht dieses Blut. Er wird der Sühneort, er ist der Gnadenthron, er ist der Priester, der das Opfer bringt und er vergießt sein eigenes Blut, das er für uns dahin gibt. Und ihr Lieben, wer den Zorn Gottes unterschlägt, der verharmlost und verkleinert seine Liebe. Wer den Zorn Gottes unterschlägt, der verharmlost und verkleinert seine Liebe. Und darum ist es so wichtig, dass wir verstehen, was am Kreuz geschah. Es ist so wichtig, dass wir das verstehen. Dass wir das einigermaßen wenigstens ermessen können, wie sehr unser Herr sein Leben für uns in die Waagschale geworfen hat. Denn das wird immer wieder humanistisch abgeschmürgelt. Dieses Wort vom Kreuz wird verharmlost. Es wird verkleinert. Es wird beschönigt, wie in dieser EKD-Studie. Und es werden all die Kanten und Ecken abgerundet, die dem humanistisch geprägten Geschmack anstößig sind. Es wird abgerundet, dass Gott einen heiligen Zorn hat. Das will man nicht sagen. Dass nicht nur wir Menschen mit Gott versöhnt werden müssen, sondern dass auch Gott sich mit uns versöhnen muss, weil sein Zorn berechtigt ist und gefährlich für uns. Das wird nicht gesagt. Dass Jesus stellvertretend die Strafe für uns erleidet, das wird nicht gesagt. Das wird verdeckt. Das wird irgendwie weginterpretiert. Und diese Tendenz findet sich eben nicht nur in der eingangs erwähnten EKD-Schrift, ihr Lieben, sondern diese Tendenz schleicht sich auch immer mehr in die evangelikalen Kreise hinein. Zum Beispiel auch durch den Neutestamentler Hans-Joachim Eckstein, der sehr viel Gutes geschrieben hat, aber der eine falsche Sühnelehre auch in evangelikalen Kreisen ausbreitet. Er sagt, nein, Gott muss nicht mit dem Menschen versöhnt werden, nur der Mensch müsse mit Gott versöhnt werden. Eckstein, der viel Frommes an anderer Stelle geschrieben hat, sagt, dass es am Kreuz nicht um die Abwendung des Zornes Gottes geht und dass das Blut auch nicht den Hinweis gäbe auf den gewaltsamen Tod Jesu, sondern im Blut ist das Leben und das Blut steht nur, dass Jesus sein Leben hingibt. Aber nicht, dass er zum Opfer wird, dass er die Strafe trägt, dass das Blut für den gewaltsamen Kreuzestod steht, sondern da steht nur, Jesus gibt sein Blut, das heißt, er gibt sein Leben hin, denn im Blut ist das Leben und darin zeigt er seine Liebe und er nimmt uns in diese Liebe mit hinein und dadurch tilgt er die Sünde. Aber Eckstein sagt deutlich, es geht nicht um die drohende Wirklichkeit von Gottes Zorn. Es geht nicht darum, dass Jesus eine Strafe für uns trägt. Und unter Berufung auf Eckstein hat dann auch der Evangelist Peter Reuer eines seiner bekannten Bücher umgeschrieben. Dieses Buch, du musst sterben, bevor du lebst, damit du lebst, bevor du stirbst, ist eigentlich ein an vielen Stellen gutes Buch. Aber er hat die ganze Versöhnungslehre umgeschrieben im Sinne von Hans-Joachim Eckstein. Und er hat gesagt, früher habe ich als Evangelist gelehrt, dass der Zorn Gottes getilgt werden muss. Dass Jesus die Strafe trägt für uns. Aber jetzt kann ich das so nicht mehr lehren. sondern er vertritt jetzt dieses Sühneverständnis von Eckstein. Es geht also nicht um die Abwendung des Zornes Gottes, sondern Jesus gibt sein Leben für uns dahin. Er opfert sich in diese Todesverlassenheit in seiner Liebe. Und dadurch, dass er alles für uns gibt, kann er uns erlösen. Aber es wird nicht mehr gesagt und es wird ausdrücklich verneint, dass auch der Zorn Gottes getilgt werden muss. Dass Gottes Einstellung zu uns durch Jesu Blut entscheidend gesühnt wird. Dass Gott uns retten kann, weil Jesus die Strafe auf sich nimmt. Das wird nicht gesagt und es wird in diesem Sinne auch das Buch von dem leider viel zu früh verstorbenen Evangelisten Peter Reuer dann umgeschrieben. Ich glaube, in der 7. Auflage ist das Buch dann umgeschrieben worden. Ihr Lieben, es geht hier nicht um Rechthaberei. Wahrlich nicht. Es geht nicht um theologische Spitzfindigkeiten. Überhaupt nicht. Aber es geht darum, dass wir Gott Gott sein lassen. Leute, es steht hier so viel auf dem Spiel. Es geht darum, dass sein Wort vom Kreuz nicht verändert wird. Dass es nicht verharmlost wird. Dass es nicht humanistisch frisiert wird, auch wenn es mit bester Absicht geschieht. Das Kreuz ist die Initiative des Vaters zu unserer Rechtfertigung. Er schenkt uns seine Gerechtigkeit. Aber das geht nur deshalb, nur, weil gleichzeitig auch das andere wahr ist. Das Kreuz ist der Kraftakt des Sohnes, der Gerechtigkeit des Vaters Genüge tut, der Heiligkeit des Vaters Genüge tut, weil er als unser Stellvertreter die Strafe auf sich nimmt und sein Leben für dich und für mich dahin gibt in den Tod. Und das Ganze dann besiegelt und gültig macht durch seine glanzvolle Auferstehung. Paulus hat uns gezeigt, und damit kommen wir zum Schluss, gerade das, was manche an die Seite schieben oder abschleifen wollen, das ist unser größtes Problem. Der Zorn Gottes. Das ist unser größtes Problem, Gottes heiliger Zorn. Und davor brauchen wir Hilfe. Wir brauchen nicht nur Hilfe, weil wir mit dem Leben nicht klarkommen oder weil wir so sündig sind in unserer Abgeschiedenheit von Gott, sondern wir brauchen Hilfe, weil die Folge unserer Sündigkeit Gottes gerechter Zorn ist. Und ihr Lieben, die kritische Frage, vor der Paulus steht, lautet eben nicht, wie kann ein gerechter Gott Menschen strafen? Das ist nicht die Frage des Römerbriefs. Wie kann ein gerechter Gott Menschen strafen? Sondern die Frage des Römerbriefs lautet, wie kann ein gerechter Gott überhaupt vergeben? Das ist die Frage. Wie kann Gott gerecht und heilig bleiben und uns dann noch vergeben? Das ist das Problem, das Paulus löst. Das heißt, dass Gott löst am Kreuz, am Hilasterion, am Gnadenthron. Und erst wenn wir verstehen, wie tief die Kluft war, die da überbrückt werden musste, erst dann werden wir so über das Kreuz staunen und so über das Kreuz jubeln, wie es angemessen ist. Die Not, aus der Jesus uns herausgerissen hat, ist viel, viel tiefer, als uns in unserer humanistischen Harmlosigkeit oft bewusst ist. Wie kann ein heiliger, gerechter Gott überhaupt uns Sündern vergeben? Das ist die Frage und darauf gibt es nur eine einzige Antwort, weil es das Kreuz gibt. Weil Jesus der Gnadenthron für uns geworden ist und weil an diesem Gnadenthron für dich persönlich, sein eigenes Blut vergossen wurde und sein eigenes Opfer gebracht wurde. Und darum, ihr Lieben, lasst uns die Wahrheit vom Kreuz ergründen. Lasst uns diesen wunderbaren Römerbrief immer mehr studieren, damit wir unseren Herrn noch mehr verstehen. Damit wir Jesus umso mehr ehren und im rechten Sinne fürchten, Ehrfurcht vor ihm haben, dass wir ihn noch mehr lieben können. Dass wir noch mehr über ihn staunen können, was er Großes für uns getan hat. Ein englischer Theologe hat über diese Stelle geschrieben, wenn wir diesen Text lesen, dann können wir die Weisheit, Heiligkeit, Liebe und das Erbarmen unseres Gottes nur bewundern. Und dann können wir in demütiger Anbetung nur vor ihm niederknien. Das Kreuz Jesu, schreibt er, sollte ausreichen, um das härteste Herz zu brechen und das kälteste, eisigste Herz schmelzen zu lassen. Das Kreuz sollte dafür ausreichen. Und genau darauf, ihr Lieben, zielt Paulus letztlich mit seinem Wort vom Kreuz, dass wir erschrecken, dass es nötig war, dieses Kreuz. Dass wir erschrecken, was uns das über unseren eigenen Zustand sagt. Aber dass dann unser hartes Herz, dass dein und mein hartes Herz aufgebrochen wird und dass unser vereistes Herz dahin schmilzt. Vor Liebe und Dankbarkeit zu unserem Gott und seinem Sohn, der das für uns getan hat. Und dass dann auch für unser Herz gelten wird, was Friedrich von Bodelschwingh als sein eigenes Herzensbekenntnis geschrieben hat. Und damit schließe ich jetzt. Nun gehören unsere Herzen ganz dem Mann von Golgatha, der in bitteren Todesschmerzen das Geheimnis Gottes sah, das Geheimnis des Gerichtes über aller Menschen Schuld, das traf Jesus, das Geheimnis neuen Lichtes aus des Vaters ewiger Huld. Nun, in heiligem stille Schweigen stehen wir auf Golgatha, tief und tiefer wir uns neigen vor dem Wunder, das geschah. Als der Freie war zum Knechte und der Größte ganz gering, als für Sünder der Gerechte in des Todes Rachen ging. Doch ob tausend Todesnächte liegen über Golgatha, ob der Hölle liegen Mächte triumphieren fern und nah, dennoch dringt als Überwinder Christus durch des Sterbens Tor. Und die sonst des Todes Kinder, das sind wir, führt zum Lichte er empor. Schweigen müssen nun die Feinde vor dem Sieg von Golgatha. Die begnadigte Gemeinde sagt zu Christi wegen, ja, ja, wir danken deinen Schmerzen. Ja, wir preisen deine Treue. Ja, wir dienen dir vom Herzen. Ja, du machst einst alles neu. Amen.